Thekenphilosophen, der Talk. Der große WM-Rückblick mit Ralf Friedrichs und Thomas Wagner.
Ja, hallo und herzlich willkommen wieder bei den Thekenphilosophen. Die WM-Historie, das ist das Ding von Thomas Wagner von RTL und von mir. Wir wollen heute versuchen, die WM 1970 Revue passieren zu lassen und Informationen für euch bereitzuhalten, die ihr vielleicht entweder nur noch im Nebenköpfchen habt oder vielleicht sogar schon ganz vergessen habt. Und das ein oder andere werdet ihr vielleicht natürlich auch kennen. Wer Weltmeister ist, wissen wir ja eh. Aber wir reden eins nach dem anderen. Und ich begrüße erstmal meinen Freund Thomas. Hallo.
Hallo, lieber Ralf.
Ja, dann lass uns loslegen. 1970. Ja,
also geile WM, weil vor allen Dingen, ich glaube, meine Eltern haben mir das natürlich auch erzählt, das war, es gab alles in Farbe. Und es war natürlich das erste Sportereignis, das komplett aus Südamerika oder Mittelamerika in dem Falle ja, nach Europa übertragen wurde. Übrigens das zweite große Sportereignis innerhalb von 2 Jahren, denn die Olympischen Spiele haben ja auch in Mexiko stattgefunden.
Mexico City, wo damals Bob Beamon 8,90 Meter
in der Luft von Mexiko einfach geflogen ist. Ne?
Da sind wir beim beliebten Thema Höhenluft. Mhm. Also da hatten wirklich...
Übrigens ganz kurz noch vorher, die Argentinier wieder unterlegen gegen die Mexikaner, aber dann wurde ihnen zugesagt, 78 kriegt ihr die WM.
Okay, also ja, 78 war eine tolle WM.
Wir kommen weil ich das immer interessant finde, wie natürlich auch damals... So. Wie oft man sich beworben hatte und dann war ja immer der Wechsel zwischen Südamerika und oder dem Kontinent Amerika und dem Kontinent Europa und wie oft die Argentinier sich bemüht hatten, bis es dann mal soweit war.
Man kann es jetzt auch mal sehen, der technische Fortschritt, wie der jetzt auch weitergegangen ist, sieht man allein an der Tatsache, was du eben gesagt hast, dass das alles erstens hier auch in Europa live zu sehen war und sogar in Farbe, wenn man denn ein Farbfernsehgerät hatte, die damals unfassbar teuer waren. Also wir kommen ja jetzt auch in Bereiche, ich war damals 6 Jahre alt und habe teilweise Fragmente von dieser WM mitbekommen, wobei wirklich nur Fragmente, aber eben, dass man sie überhaupt schon mitbekommen konnte, das war... 8 Jahre vorher, Chile, du erinnerst dich, da gab es keine Fernsehbilder.
Genau, aber weil du gerade sagst, die Höhe und vor allen Dingen, weil es die Fernsehübertragungen gab, wurden ja viele Spiele mittags um 12 angepfiffen, wie übrigens auch 86, dann also 16 Jahre später ja nochmal in Mexiko.
Ja.
Und du hast es gerade eben gesagt, also ich kenne es von Spielern, die 86 dabei waren, die einfach gesagt haben, es war die komplette Hölle.
Ja.
Und trotzdem war Deutschland gefühlt... wahrscheinlich die fitteste Mannschaft oder mit die fitteste Mannschaft.
Ich glaube, man hat sich eben aufgrund der Tatsache, dass das drohte und dass die da wirklich Angst vor hatten. Also Wolfgang Overath hat das mal in Interviews gesagt, wir hatten wirklich Angst. Wir wussten nicht, was uns da erwartet. Manche hatten wirklich Angst, wir fallen da auf den Platz um. Wenn man das teilweise an einigen Spielen gesehen hat, konnte man diese Angst teilen. Aber sie haben es eigentlich ganz gut durchgehalten und haben sich wahrscheinlich genau deswegen so gut vorbereitet. 86 war ja auch Professor Liesen schon dabei, der das damals auch hier so mit, ich sag mal, gelehrtentechnisch ja regelrecht begleitet hat. Ja,
aber einen ganz großen Anteil daran hatte.
Na, dass sie so einen Erfolg hatten und 70 weiß ich jetzt nicht, wie da der ärztliche Anteil war. Aber man weiß ja, der DFB hat sich ja nach... einigen Dingen, die man in den ersten Weltmeisterschaften vielleicht falsch gemacht hat, eigentlich immer mit am besten vorbereitet. Und das war wohl 1970 auch schon so, weil die Truppe konnte ja richtig gehen. Ne? Also das war schon unfassbar. Aber man musste sich ja erstmal qualifizieren.
Genau, und da möchte ich einfach mal sagen, in der Qualifikation sind nämlich wirklich einige Prominente auf der Strecke geblieben. Übrigens, auch das Thema hatten wir mit Marokko, die erste afrikanische Mannschaft dabei. Und Israel als asiatische Mannschaft. Die Israelis sind ja heute in der UEFA, das hat ja politische Gründe. Ja. Aber wir hatten uns ja zuletzt darüber gewundert, dass eigentlich, oder beziehungsweise das nochmal konstatiert, dass 66 das letzte Mal war, dass nur Mannschaften aus Europa und Amerika dabei waren. Und es ging wieder weiter, dass Mannschaften, die im Turnier davor einen großen Erfolg hatten, sich nicht qualifiziert hatten. Trotz Eusebio ist Portugal in einer Gruppe mit Rumänien, Griechenland und der Schweiz in der Quali letzter geworden.
Oh.
Und war deshalb nicht dabei. Spanien und Jugoslawien gescheitert zum Beispiel. Die Niederlande nicht dabei, weil Bulgarien hat sich gegen Polen und die Niederlande, die bei der nächsten Weltmeisterschaft Zweiter und Dritter wurden, durchgesetzt. Das stellt deine These wieder, dass es eben nicht immer nur ein Zyklus ist, sondern dass manchmal auch ein Monat reicht, um ein gutes Turnier zu spielen und wie schwer es dann ist, das Ganze zu bestätigen.
Ja.
Und Du weißt, ich habe ein Faible dafür, für Argentinien und Uruguay. Die Argentinier nicht dabei, sind gegen Peru ausgeschieden.
Wahnsinn. Ja. Also das hätte ich jetzt gar nicht mehr gewusst, dass Argentinien nicht dabei war, dass die überhaupt mal eine WM verpasst haben, ja, sozusagen. Also das war auf jeden Fall, hätte ich jetzt nicht gedacht.
Ja, genau. Und was es nie mehr gab, es gab tatsächlich einen Fußballkrieg in der Qualifikation zwischen El Salvador und Honduras.
Davon habe ich mal gehört.
Ja. Aber erzähl ruhig. Ja, es gab permanente politische Spannungen und dann gab es halt das entscheidende Spiel zwischen den beiden. Und es sind infolge des Ganzen 2000 Menschen gestorben. Also wirklich eine sehr, sehr traurige Geschichte.
Autsch, also das sind wir wieder bei dem, was wir schon mal gesagt haben. So schön unser Sport ist, das darf man niemals hervorrufen. Gut, da kommen natürlich ganz andere Dinge, die da wahrscheinlich auch mit reinspielen, das ist ja klar, aber allein schon, dass der Auslöser dann ein Fußballspiel war, das ist extrem traurig und darf einfach nicht sein. Aber gut, die Welt ist halt nicht immer, ja, wir sagen...
Genau, nicht leider das, wie wir es gerne
hätten. Nicht das, wie wir es gerne hätten, genau, du hast es gesagt. Ja, kommen wir zur WM. Wie gesagt, Deutschland musste sich erst qualifizieren und da gab es auch enge Spiele, unter anderem mit den Schotten. Also das war keine leichte Aufgabe, aber sie haben es wie so oft geschafft, aber es war eng.
Stanley Buda mit dem Spiel seines Lebens.
Ja.
Ich glaube 3-2 gegen die Schotten in Hamburg gewonnen, ne?
Das muss, oder was heißt das muss? Das ist ein Spiel, was ich sogar als damals 5-Jähriger irgendwie schon so am Rande mitbekommen habe. Ich weiß, dass mein Vater total aufgeregt war und dann dieses Spiel dann in Schwarz-Weiß natürlich dann übertragen wurde. Und dann fielen da einige Tore. Ich bin da mal rein, habe geguckt. Man hat ja als 5-Jähriger noch nicht so diese Aufmerksamkeitsspanne, so 90 Minuten so ein Spiel zu verfolgen. Aber ich habe gemerkt, was da los war und es ging um was. Und dann hat Stanley Buda halt dieses wirklich auch tolle Tor gemacht. Da hat ja noch einer versucht, ihn von hinten dann noch umzusäbeln. Das hat ja dann auch nicht funktioniert. Naja, dann ist ja der berühmte Spruch von Stanley Buda, an dem kommt ja keiner vorbei. Ne? Oder wie war
nee,
das?
An Jesus,
an Jesus kommt keiner vorbei.
Genau, oder? Und dann hat im Ruhrgebiet jemand darunter geschrieben, außer Stanley Buda. Außer, ne?
Ja, genau. Ja, für mich ja, der schönsten Sprüche im Fußball.
Absolut, der ja gleich auch noch eine Rolle dann beim Spiel der Deutschen gegen Bulgarien auch spielen wird. Ja, das wahrscheinlich beste Spiel seines Lebens.
Ja, der hat auf jeden Fall, sage ich mal, seine Spuren hinterlassen.
Oder wir können es jetzt auch, wenn wir jetzt schon dabei sind. Also Stanley Buda war sicherlich, ja, wie soll man das sagen? Also das war wahrscheinlich unser Garrincha.
Wollte ich gerade sagen. Ne?
Also ein wahnsinniger Dribbler, ein wahnsinniger Fußballer, unfassbar erfolgreich. Also Teil dieser Mexiko-Delegation hat dann, glaube ich, mit Borussia Dortmund auch den Europapokal gewonnen. Seine vielleicht allergrößte Zeit auf Schalke. Ein Dribbelkünstler begnadet, aber im Leben irgendwie nicht so richtig angekommen. Immer ein Stück weit unsicher. Es gibt leider den, ja, so lustig ist es eigentlich gar nicht, dass irgendeiner am Platz dann nur gesagt hat zu dem, wo war denn eine Frau gestern Abend während dem Spiel und er war dann so verunsichert,
ja,
wo die denn jetzt vielleicht gewesen sei oder sowas und hat dann einfach gar nicht mehr seine Leistung abrufen können. Also sehr unsicher im Leben, aber als Fußballer einfach eine Augenweide.
Absolute Granate, aber dann natürlich auch verwickelt war in dem Bundesliga-Skandal, auch so eine Geschichte. Ich glaube, da ist auch seine
Unbedarftheit. Wenn man überlegt, wie wenig Geld die eigentlich dafür bekommen haben, für so eine Dummheit, das ist eigentlich Wahnsinn. Ne? Aber vielleicht noch was ganz kurz zu den Ausgangspositionen, denn wir hatten ja nicht nur, dass es im Farbfernsehen war, es gab erstmal die gelbe und rote Karte, es gab mit dem Telestar einen erstmals für die WM entwickelten eigenen Ball, das ist ja heute auch ein ganz großes Thema, und interessant, die Brasilianer waren nicht gesetzt.
Nein.
Das muss man sich mal vorstellen. Deshalb kam es dazu, dass England und Brasilien in einer Vorrundengruppe gewesen sind.
Irre.
Das ist ja eigentlich schon erstaunlich.
Das war die irre Parade von Gordon Banks.
Ganz genau. Genau. Gordon Banks gegen Pelé muss man sich auch mal angucken, wenn du irgendwie mal schaut auf YouTube, die beste Parade aller Zeiten. Das ist ein Kopfball von Pelé, der auf dem trockenen Rasen einfach so wegflutscht und eine Robinsonade von Gordon Banks. Also,
ja, ist irre, wie er da noch hinterher und den rausholt, genau. Also wirklich rausfischt. Also
genau, das kann man nicht anders sagen.
Der ist eigentlich drin. Du hast das Gefühl, der ist drin. Oder auf dem Weg reinzugehen und der geht nicht, da kommt kein Mensch mehr ran.
Genau.
Und er holt ihn noch raus, wo man denkt, hä, wie hast du das jetzt gemacht? Ne? Aber
Und beim Setzen, deshalb sage ich es nochmal, gesetzt waren die Engländer als Weltmeister, die Italiener als Europameister, die Deutschen als Vize-Weltmeister und die Sowjetunion, weil man wollte dann 4 Europäer haben, damit es geografisch einigermaßen ausgeht. Deshalb die Brasilianer nur in Top 2, kam aber dann zur kuriosen Situation, dass mit Mexiko und El Salvador die beiden Vertreter aus Mittelamerika auch in derselben Gruppe noch gespielt haben. Also so ganz, man sagt ja heute zu Recht, dass zu vieles schon durchdacht wird vor einer Auslosung. Aber das war natürlich auch ein Kuriosum. Zwei Weltmeister in einer Gruppe und Mexiko und El Salvador in der anderen Gruppe.
Ja, also das ist ja immer, man lernt ja auch bei der FIFA, manche Sachen haben sie ja auch gut gemacht. Ja. Also ein paar Dinge sind ja dann auch, glaube ich, ganz völlig zu Recht dann auch geändert worden. Und in dem Fall kann das, glaube ich, heute nicht mehr vorkommen. Und das ist auch, glaube ich, in dem Moment ganz gut so.
Ja. So, kommen wir vielleicht zu der Vorrunde. Also 30 Grad Celsius, extreme Höhenlage.
Ja.
Mexiko erstmals im Viertelfinale.
Wahnsinn.
Punktgleich in der Gruppe mit der Sowjetunion. Es gab übrigens Losentscheid damals noch um Platz 1 und 2.
Oho. Ja, ja. Siehst du mal, ne? Ja. Also, siehst du, das hatte ich auch nicht mehr auf dem Schirm. Ich sehe schon,
bei den. Ja, die hatten halt, da ging es halt auch darum mit 6-1 und 5-0. Ich glaube, da galt dann das erste Mal auch die Tordifferenz. Früher war ja der Torquotient,
ja,
war entscheidend. Ne? Mhm. Und ja, hat dazu geführt, dass die Mexikaner dann auch gegen Italien schon spielen mussten im Viertelfinale.
Was natürlich dann dafür gesorgt hat, dass die Italiener weiterkamen. Aber sie haben es nicht leicht gehabt mit den Mexikanern. Wenn ich mich das recht erinnere, war das auch ziemlich eng, oder?
Ja, aber erstmal Italien, da könnte man wieder sagen, bei Italien ist es ja eigentlich so, entweder sie scheiden in der Vorrunde aus oder sie quälen sich durch die Vorrunde und kommen dann richtig weit.
Ja.
Italien, drei Spiele in der Gruppe mit Uruguay, Schweden und Israel, mit einem Torverhältnis von 1-0, Gruppensieger geworden.
Ja. Also dafür liebe ich die Italiener, ja. Das haben die, glaube ich, 82 auch mal geschafft.
Da haben sie, unentschieden. Da haben sie, glaube ich, ein Torverhältnis von 3-3 gehabt und Kamerun hatte 2-2. Und deshalb sind die Italiener weitergekommen und nachher Weltmeister geworden.
Also das ist so italienisch. Italienischer geht es gar nicht mehr. Und das ist jetzt überhaupt nicht böse gemeint.
Nee, sondern das ist einfach.
Das ist ja auch ein Zeichen von Klasse. Ne?
Absolut. Dass du selbst, ein Tor gegen die Schweden geschossen und damit Gruppensieger. Das ist schon...
Ja, also man sagt ja mal, die Deutschen wären eine Turniermannschaft, aber die Italiener...
Aber wie gesagt, die Italiener ähnlich. Haben halt auch dafür schon zu viele Pleiten fast in der Vorrunde gehabt.
Auch wieder. Ne?
Also da kommen die Deutschen dann im Schnitt schon weiter, aber die Italiener sind natürlich, wenn es in die K.O.-Runde geht, sind sie eigentlich nicht zu stoppen.
Ja, das ist so ein Ding, ich sag bei den Italienern immer, wenn sie in der Vorrunde ausscheiden, ist das, ja, ne? Und
ja.
Dann und nicht ausscheiden, dann werden sie Weltmeister.
Genau.
Und dann kommen sie mindestens ins Endspiel.
Ganz genau.
Ja, also das ist unheimlich oft passiert und ja, auch bei dieser WM sind sie am Ende ins Endspiel gekommen, aber jetzt galoppieren wir schon zu weit.
Genau, in der anderen Gruppe war dann, oder in einer der anderen Gruppen waren die Brasilianer, haben halt 1-0 gegen die Engländer gewonnen und damit sind die beiden Ex-Weltmeister halt auch beide ins Viertelfinale eingezogen. Jairzinho hat, ich glaube, der hat in diesem Turnier übrigens das bis dato nicht gegebene und ich glaube später auch nicht mehr vorgekommene geschafft, in jedem Spiel mindestens einen Treffer zu erzielen.
Oh,
in
ja,
jedem
also,
Turnierspiel.
Also auch im Finale dann, ja, das ist, glaube ich, wirklich einmalig. Also
genau.
Ich kann mir nicht vorstellen, dass das nochmal einer wiederholt hat, ne? Also selbst die ganz Großen nicht.
Ja.
Nee, also Jairzinho, ja.
Ja, und Name. die Deutschen hatten, muss man dann wirklich sagen, eigentlich eine relativ leichte Vorrundengruppe. Mhm. Denn wir haben ja darüber gesprochen, die Argentinier sind an Peru gescheitert, die Peruaner wurden uns zugelost. Ne? Dazu die Bulgaren, die eigentlich bei einer WM auch nie bisher große Akzente gesetzt haben. Und Marokko, aber das war ja ein richtig grausames Spiel eigentlich.
Oh, das war das erste Spiel gegen Marokko. Ne? Das
genau.
Sind die berüchtigten ersten Spiele der Nationalmannschaft, die manchmal sehr glorios ablaufen, manchmal aber auch ein Gewürge sind. Und das war das Gewürge. Ne?
Absolut. Es war ein richtiges Gewürge. Und da haben eigentlich alle, inklusive der Presse, gesagt, was wollt ihr eigentlich da? Ihr könnt eigentlich direkt auch schon wieder zurückkommen.
Ja, das... Ne?
Also, muss man ja auch sagen, in der Halbzeit hat Marokko geführt durch ein Tor von Jarir. Und Uwe Seeler und Gerd Müller haben das Ganze gedreht.
Ja.
Und damit kommen wir auf den Punkt, das war ja ein Riesenstreitpunkt vor dem Turnier.
Ja,
der junge, aufstrebende Gerd Müller,
ja,
der den Posten des alternden Uwe Seeler beansprucht hat. Und wenn man jetzt die beiden so kennt, so ein bisschen den jovialen Uwe Seeler und den doch etwas introvertierten und knurrigen Müller. Mhm. Und es soll ja so wohl gewesen sein, korrigier mich, du, ich war ja noch nicht mal auf der Welt, dass Helmut Schön, und da war er dann doch mal wieder mutig, gesagt hat, ich kann das mit beiden zusammen. Müller spielt Mittelstürmer, hat sie auch abgeliefert als Torschützenkönig. Und Uwe Seeler hat praktisch so eine hängende Spitze oder so eine falsche Zehn gespielt. Also ja. Uwe Seeler, der sein Leben lang nur Mittelstürmer gespielt hat, war zu Zulieferer für Gerd Müller.
Was aber auch wieder für unheimlich für Uwe Seeler spricht, dass er erstens als alter Erfahrener, der natürlich auch schon eine Menge erlebt hat, sich da einfach zurückgenommen hat.
Ganz genau.
Dass er gesagt hat, also okay, pass mal auf, Gerd, ich dachte den Platz da vorne. Ne, ich komme da hinten auch zurecht. Also klar, natürlich wollte der auch selber spielen und wollte natürlich auch glänzen und so weiter. Aber er hat dann tatsächlich gesagt, Mensch, der Junge ist so gut und das ist auch für die Mannschaft besser. Und das hat ja auch wunderbar funktioniert. Ne? Also die beiden haben einen super Gespann abgegeben.
Super. Also die haben richtig, und der alte Uwe Seeler hat dafür gerackert, hat glaube ich selber 4 Tore bei dieser WM geschossen. Ja. Gerd Müller hat 10 geschossen. Ja, und die haben die Gruppe eigentlich dominiert. Wie gesagt, gegen Bulgarien 5-2, der Sahnetag von Stanley Buda.
Das war Stan's Tag.
Ne? Genau, der alles schwindelig gespielt hat. Ja, und dann war dann irgendwann gegen die Peruaner am Ende mit 3 Müller-Toren, 3-1. Kubias, ihr Superstar, hat dann getroffen. Aber da sind wir eigentlich, würde man sagen, sind wir eigentlich gut durch die Gruppe durchgekommen, nachdem gegen Marokko so schwer ins Turnier reingestartet.
Das war auf jeden Fall wichtig, dass du nach dem, du hast zwar das erste Spiel schlecht gespielt, aber du hast gewonnen. Das heißt, du hast dann zumindest schon mal die Punkte auf deiner Seite und hast dann im nächsten Spiel mehr oder weniger die Freiheit, sozusagen jetzt nicht unter Druck zu stehen und so. Und das hat sich ja dann bewahrheitet, auch durch den Sahnetag von Stanley Buda, der da wirklich alles auseinandergenommen hat, was irgendwie ging.
Genau.
Ist auch schade, dass er das eigentlich nicht mehr bestätigen konnte.
Ja, er hat dann im Turnier,
ansatzweise.
Genau, er hat im Turnier okay gespielt, aber diese Gala-Form hat er nicht mehr. Übrigens auch bemerkenswert, Gerd Müller hat 2 Dreierpacks geschnürt in 2 Spielen hintereinander, ne? Also gegen Bulgarien, da war ja Libuda der Vorbereiter, der selbst einmal getroffen hat, aber Müller Dreierpack und gegen Peru ein lupenreiner Hattrick, also das war schon stark.
Ja, er ist ja dann auch später Torschützenkönig geworden, genau, mit 10 Toren und das war ja dann schon fast auf den Spuren von Just Fontaine, ne, der ja 14 geschafft hat, was ja wahrscheinlich unerreicht bleiben wird. Ne?
Ja,
in einer Weltmeisterschaft.
Nein, ich glaube, das wird unerreicht bleiben.
Kann ich mir auch ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass das nochmal getoppt wird. Aber Gerd Müller war auf jeden Fall in einer Bombenverfassung, aber wie bereits erwähnt, Seeler hat dabei natürlich geholfen und eine ganz wichtige Rolle gespielt. Aber auch Franz Beckenbauer, Wolfgang Overath, die wir schon 66 hatten, waren wieder dabei. Der junge Sepp Maier im Tor, der seine erste Weltmeisterschaft spielte. Auf den kommen wir sicher auch noch im Italien-Spiel zu sprechen.
Und was übrigens wichtig war, die Deutschen hatten es geschafft in Lyon, wo sie da gespielt haben, so eine... Ja, wie soll man sagen? Es gibt ja oft so, dass dann der Gastgeber so eine Mannschaft so ein bisschen adaptiert. Und die Deutschen haben sich sehr gut präsentiert in Lyon. Und es war dann wohl auch nachher gegen die Engländer, waren dann die im Viertelfinale, da kommen wir ja gleich drauf, waren die Sympathien der Mexikaner eher auf unserer Seite.
Da haben die sogar 16 Jahre später noch von profitiert, als 86 dann in Querétaro.
Genau, da gibt es ja die Mexiko-Hilfe, initiiert von Egidius Braun.
Aber den Ursprung haben die 1970 schon gehabt.
Ganz genau.
Also im Prinzip haben sie da schon auch die Grundlage gelegt für eine wirklich tolle Zusammenarbeit immer zwischen Mexikanern und Deutschen, die im Prinzip aus 1970 entstanden ist. Und auch die Zuschauer, wenn jetzt Mexiko nicht gerade involviert war, dann die deutsche Mannschaft auch wirklich top unterstützt haben.
Ja.
Das hat richtig Spaß gemacht. Auch im Nachhinein kriegst du das noch mit, dass die mexikanischen Zuschauer dann tatsächlich Sympathien, auch echte, für die deutsche Mannschaft entwickelt hat, die aber auch dazu Anlass gab, weil sie auch, wenn man Marokko mal abzieht, wirklich einen Top-Auftritt hingelegt hat.
Absolut. So, und dann kommen wir zu den Viertelfinals. Also Italien ungefährdet, der Europameister gegen Mexiko. 1-1 stand zur Pause, aber nachher sind die Mexikaner dann echt auch ein bisschen eingebrochen.
Ja.
Brasilien relativ leicht gegen Peru durchgesetzt. Mit 4-2 und Uruguay ganz spät im Spiel gewonnen, also der zweifache Weltmeister in der,
wie viel Minute?
Ne? Genau, in der 117. Minute Esparago, weil es hätte sonst tatsächlich einen Losentscheid gegeben.
Ach,
es gab damals, ja.
Ja, wir waren davon nicht weit weg.
Nee, es gab noch keine Elfmeterschießen. Ja, und dann kommen wir natürlich zum ersten Jahrhundertspiel.
Ja, das ist ja auch der Hammer, dass du im Prinzip ein Jahrhundertspiel hinlegst und 3 Tage später ist das schon wieder, oder ein paar Tage später ist das schon wieder abgelöst worden durch ein anderes Jahrhundertspiel. Reden wir über das erste Jahrhundertspiel.
Genau, weil da gibt es ja auch so viele Legenden rund um dieses Spiel. Also erstmal 12 Uhr Anpfiff, das darf man ja nicht vergessen.
Ja.
So.
Ja.
Zweitens mal für meine Begriffe, das ist ein Spiel, das habe ich mir mal fast auf 60 Minuten Länge angeschaut. für meine Begriffe die Engländer fast noch besser als 66.
War doch hoch überlegen, ne?
Waren also eigentlich hoch überlegen, haben den Rhythmus des Spiels bestimmt, waren mit den Kräften der Weltmeister-Elf von 66 noch, also die immer noch spielbestimmend waren, waren sie dabei, aber hatten natürlich auch ein paar jüngere Leute schon dabei. Also hier können wir mal auf ein paar Spieler gucken, also Bobby Moore war noch dabei zum Beispiel, ne? Ja. Alan Ball war dabei, Bobby Charlton war dabei, Martin Peters war dabei, Geoff Hurst. Dann hatten sie aber auch Spieler, die dabei, neu dabei waren. LeBone, Mallory hat zum Beispiel ein super Spiel gemacht, auf der Außenbahn immer wieder. Dann hat man den gehört, Norman Hunter war dabei, Alf Ramsey war übrigens immer noch... war übrigens immer noch der Nationaltrainer. Sie haben 1-0 geführt, dann hat Peters kurz nach der Pause das 2-0 gemacht. Und dann kam Uwe Seeler dann kam Franz Beckenbauer. Genau, mit dem Anschlusstreffer. Und das ist ja auch so eine Geschichte. Peter Bonetti, wir haben damals über den armen Kerl 1950 ein Tor von den Brasilianern gesprochen, Barbosa. Der noch nicht mal mehr ins Trainingslager rein durfte. Und Peter Bonetti, wenn man den Namen irgendwo liest, der wird immer als der größte Trottel praktisch so dargestellt.
Darf ich kurz noch Zwischenfrage stellen? Vielleicht wundert sich jetzt mancher Zuschauer, eben war doch noch Gordon Banks im Tor. Ja. Was war passiert? Ich glaube, Montezumas Rache
hat... Ganz genau. Also ja. Banks hat die ganze Vorrunde gespielt und hat sich förmlich dann...
Ja, hat sich eine Scheißerei geholt.
Ja, klar. Wie man das ja in Mexiko...
Nennen wir das Kind mal beim Namen.
Ganz genau. Und Bonetti war ein überragender Torhüter beim FC Chelsea, der auch den Europapokal mit Chelsea gewonnen hat.
Ja.
Das war nicht... die Engländer sind ja dann noch immer... Steve McLaren war ja mal der Trottel mit dem Regenschirm, als er die Quali nicht geschafft hat. Ja. Also Peter Bonetti war ein richtig guter Torhüter. Und du siehst übrigens in der ersten Stunde nicht ansatzweise eine Unsicherheit.
Ja.
Der Schuss von Franz Beckenbauer, der ist sicherlich haltbar, da müssen wir es jetzt auch nicht schönreden.
Aber auch ein giftiges Ding.
Ganz genau.
War nicht einfach, aber normalerweise hält ein Torwart seiner Klasse.
Ganz genau, aber es gab ja auf dem ganzen Platz überhaupt gar keinen Schatten in Leon. Ja. Also es gab keine Tribüne, die was geworfen hat und sowas. Ja, und dann, die Engländer waren aber zu dem Zeitpunkt, das gehört auch dazu, waren teilweise schon entkräftet. Also Bobby Charlton hatte schon angezeigt, er will ausgewechselt werden. Er war wohl kurz auch draußen, er kam dann nochmal drauf. Also der Wechsel ist dann erst nach dem 2-1 passiert. Ich glaube, direkt in der Minute kam dann Colin Bell. Und wie gesagt, Bonetti, hätten sie länger das 2-0 gehalten, vielleicht wäre es dann noch so gewesen. Aber die waren einfach entkräftet. Seeler mit diesem unfassbaren Hinterkopf-Tor.
Ja.
Ne, das ist
eigentlich eine Frechheit.
Das Ding ist Wahnsinn. Und vor allen Dingen, also, das ist jetzt hier kein Uwe Seeler-Podcast, den wir immer machen, aber du magst ihn ja eigentlich genauso wie ich.
Total.
Man muss davon ausgehen, dass der das eigentlich so genauso wollte. Ne? Ja, weil das ist ja eine zielgerichtete Bewegung. Ob der jetzt da oben ist, direkt da reinlegt, das weiß man natürlich
nicht. Er wollte in Richtung Tor bringen.
Ganz genau. Aber es ist schon zielgerichtet da in die Richtung. Ja, und dann gab es halt die Verlängerung und dann die super Vorarbeit von Hennes Löhr.
Ja, vorher Grabowski, ne, der ja auch eine wichtige
ganz genau,
Rolle spielt.
Der ja der beste Einwechselspieler dieser Weltmeisterschaft war, aber der galt als bester Einwechselspieler der Welt.
Ja, das ist ganz wichtige Situation da auch hervorgerufen hat. Und dann kam halt Hennes Löhr mit seiner Vorarbeit und dann natürlich, also ich hab das Bild ja da hinten immer noch hängen. Ich sehe das immer noch, wie der da in der Luft liegt. Gerd Müller, da gibt es dieses unvergessene Foto.
Wahnsinn.
Bonetti versucht noch
was für eine Körperbeherrschung auch. Ne?
Jetzt kommt's, jetzt kann ich endlich mal glänzen. Ich habe das alles damals gesehen, aber wie gesagt, in Fragmenten. Ich war damals 6 oder bin kurz danach 6 geworden. Das Spiel war 12 Uhr angepfiffen, aber hier in Deutschland um 19 Uhr und ich durfte mitgucken. Ne? Und, aber wie gesagt, man hat noch nicht so, man hat ein bisschen Hummeln im Hintern. Irgendwann stand es auch schon 2-0 für die Engländer. Wobei das 2-0, das ist meine erste wirklich echte Erinnerung eines Live-Spiels aus der Weltmeisterschaft, wie dieses Tor fällt. Peters macht es, ne?
Ne, Mallory.
Egal, wer es auch macht. Ich meine, das zweite wäre jetzt Peters gewesen.
Ich gucke nochmal nach.
Ist auch egal. Der Torschütze macht das Tor. Und Werner Schneider, der das...
Peters macht das zweite. Du hast wieder mal vollkommen...
Ja, sorry, nicht böse gemeint.
Mallory das erste gemacht.
Mallory hat das, glaube ich, das erste gemacht. Und dann macht Peters eben dieses 2-0. Und du siehst sofort, dass der Ball drin ist. Ne? Aber ich glaube, Werner Schneider hat gefühlt 30 bis 40, fast 60 Sekunden gebraucht, um zu erkennen, dass der Ball im Tor ist. Der jubelte schon, der lief. Er hat kein Wort gesagt. Der Reporter hat kein Wort gesagt. Und dann 60 Sekunden später sagte er, ja, der Ball ist im Tor. So, als wenn er das so gerade erst verinnerlicht hätte. Ne? Das war mir total aufgefallen. Naja, und dann dachte ich, das Ding ist gelaufen, ne, und habe dann weiter irgendwo in der Ecke gespielt oder was. Und dann hörte ich irgendwann meinen Vater brüllen, da hat der Beckenbauer das 2-1 gemacht. Ja, guckst halt doch nochmal zu. Ne? So, und dann kam die große Stunde von Uwe Seeler. Und ja, dann das Tor von Gerd Müller. Ich habe es, wie gesagt, in Fragmenten gesehen. Das Italien-Spiel dann leider später nicht. Da war es dann zu spät. Das lief ja in der Nacht. Ja, aber ein irres Spiel und eigentlich unfassbar. Du hast ja auch gesehen, die Europäer da alle mit hochroten Köpfen rumgelaufen sind. Yeah. Da kommen wir wieder zur Mittagshitze, Höhenluft. Also es war ein unfassbares Spiel und einfach ein legendäres Spiel, eine Legende.
Ja, eine Legende. Eine Legende, die wahrscheinlich noch mehr outstanding wäre, wenn es nicht 3 Tage später dieses Spiel gegeben hätte.
Absolut.
Weil jetzt sind wir dann im Halbfinale. Da müssen wir erstmal festhalten, dass die Uros sich lange gewehrt haben gegen die Brasilianer. Haben durch Cubilla, also nicht zu verwechseln mit dem Cubillas von Peru, 1-0 geführt. Clodoaldo dann kurz vor der Pause, aber Jairzinho und Rivelino, also 76. und 89. Also die Uros wieder mal wie traditionell der unbequeme Gegner.
Also die muss man halt erstmal beschlagen. Ne? Das ist halt
ganz so
das Übliche, was man halt hat mit einer südamerikanischen Mannschaft, die auch durchaus eine gesunde Härte, manchmal auch darüber hinaus, auf den Platz bringt. Aber gut, die Brasilianer kennen sich natürlich, die Uros, und hat natürlich auch eine Top-Mannschaft am Start. Pelé, der seine letzte WM spielte, hat er doch noch die WM gespielt, hat sich das dann nach 66 doch nochmal überlegt, wäre ja noch ganz nett, nochmal teilzunehmen. Hat sich für ihn ja auch später gelohnt, kommen wir sicher gleich noch drauf zu sprechen. Ja, und dann natürlich das, jetzt kommt das nächste Jahrhundertspiel. Also allein schon deswegen ist diese WM ja wirklich was Besonderes, weil wenn eine deutsche Nationalmannschaft 2 Jahrhundertspiele hintereinander abliefert, dann kann diese WM eigentlich niemals vergessen werden.
So, also jetzt müssen wir erstmal vielleicht in aller Ruhe, wie du sagst, die beiden Halbfinals fanden zeitgleich statt, also die Brasilianer in Guadalajara, unser Spiel im Aztekenstadion, 16 Uhr Ortszeit vor 102.000 Zuschauern.
Ja.
Der Europameister Italien gegen den Vize-Weltmeister Deutschland. Und ich glaube, da muss man ehrlich sagen, weil es wahrscheinlich wirklich, es ist ja auch gewählt worden, zum besten Spiel aller Zeiten bei einer WM. Kann man sich gerne noch die Namen einfach nochmal
veranlassen. Bitte, alle, das sind schöne Namen.
Ja, genau. Ja. Also vor allem bei den Italienern. Dino Zoff war ja der Torhüter bei der Europameisterschaft 68, aber gespielt hat Enrico Albertosi.
Ja.
Er hat gespielt. So, dann Tarcisio Bognic, Pierluigi Cera, Roberto Rosato, für ihn kam Fabrizio Poletti. Was für geile Namen, ne?
Herrlich.
Dann der berühmte Facchetti, der hochaufgeschossene, elegante Abwehrspieler von Inter Mailand. Mario Bertini, Sandro Mazzola übrigens, immer noch dabei. Für ihn kam Gianni Rivera, der sich auch mit Verletzungen durchs Turnier ein bisschen durchgekämpft hat. Giancarlo De Sisti, Angelo Domenghini, Roberto Boninsegna, das war der mit dem Büchsenwurf in Gladbach.
Gladbach, genau.
Ja, ja. Das muss selbst du als FC-Fan zugeben, das ist eine Schande, dass dieses Spiel nicht gewertet wurde, diese 7-1 der Gladbacher, weil Boninsegna angeblich von der Dose getroffen wurde.
Wurde das eigentlich damals im Fernsehen übertragen?
Nee, das wurde nicht im Fernsehen übertragen.
Wurde nicht übertragen.
Weil Helmut Krasov wollte mehr Kohle haben und es wurde nicht übertragen.
Okay.
Und die haben die überfahren mit 7-1, es wurde annulliert und dann gab es irgendwie ein schmuckloses 0-0, glaube ich, in Berlin.
Das das kann ich mich schon erinnern. Ich glaube, das Wiederholungsspiel wurde, glaube ich, ich habe ein Testspiel, glaube ich, gesehen.
Genau. Und dann Luigi Riva, alles unter der Ägide des Cheftrainers Ferruccio Valcarecci.
Ach nee.
Ja, das sind also Namen, muss man ganz ehrlich sagen,
Wahnsinn. Da kriegt man spontan Lust auf eine Pizza und danach noch auf die Eisdiele.
Ganz genau. Also, so, und dann muss man mal ehrlich sagen, wo ich Puls kriege, ist beim Schiedsrichter Arturo Yamazaki.
Den hatten wir eben schon 62
weil dieses Spiel habe ich nämlich dann jetzt auch mal in ganzer Länge gesehen und wie der die Deutschen verpfiffen hat, das ist ja wirklich unglaublich, muss man ganz ehrlich sagen.
War der jetzt eigentlich Peruaner oder Mexikaner?
Ne, Peruaner.
Ja, der hat, glaube ich, 2 Staatsbürgerschaften, ne? Weil der war irgendwie...
Wahrscheinlich hat er wieder ein Flugticket irgendwie über Paris bekommen.
Ja, das kann auch durchaus sein. Das hatten wir ja schon mal 1962, da war ja auch Yamazaki beteiligt, der hat ja damals Garincha vom Platz gestellt im Halbfinale.
Ja.
Deswegen ist Yamazaki ein alter Bekannter hier.
Ja, genau, ist im Podcast ein alter Bekannter. Ja, und dann die Deutschen natürlich, klar, Sepp Maier, der junge Sepp Maier, der ein Riesenturnier gespielt hat. Dann Berti Vogts, das ist übrigens auch so ein Ding, ich will jetzt hier nicht Berti Vogts zum Supertechniker machen, aber wenn ich immer höre, der hat eigentlich nur treten können und der hätte besser seine Schuhe verbrannt. Wenn du dir dieses Spiel anguckst, wie der über 120 Minuten auf der rechten Außenbahn marschiert.
Ja.
Das, was wir wir dann auch früher so kannten von Verteidigern wie Kals und Konopka und sowas. Also Vogts, der konnte schon kicken und vor allen Dingen, was der für eine Lunge hatte, was der für eine Triebfeder war, Hut ab. Dann Schnellinger, der ja halt Italien Legionär war.
In der vierten WM schon.
Das ganz genau.
Gerne vergessen, der war 58 schon dabei.
Genau, wie Seeler, die beiden 58 bis 70 zwischen den beiden deutschen WM-Triumphen. Willi Schulz, Name World Cup Willi, weil er überragend 66 gespielt hat. Dann Bernd Patzke, der ist in die Mannschaft reingerutscht. Sigi Held kam dann in der 66. Minute für ihn. Uwe Seeler als Kapitän, Franz Beckenbauer, Wolfgang Overath, die beiden immer noch im Mittelfeld zusammen, so stark wie 66. Grabowski übrigens dieses Mal von Beginn an, nicht als Einwechselspieler. Ja. Gerd Müller und Hannes Löhr. Stanley Buda wurde nur eingewechselt für Hannes Löhr dann. Da hatte sich also zwischen Grabowski und Libuda so ein bisschen was verschoben.
Ja, Hannes hatte dann nicht seinen besten Tag. Hannes Löhr war da in dem Spiel nicht so auffällig, ne? Ja. Und wurde auch zu Recht dann gewechselt. Vielleicht, weil du gerade überhaupt Wechsel sagst, war das nicht die erste WM?
Es gab Einwechselspiele, hatten wir glaube ich eben ganz kurz mal gesagt. Kurz erwähnt. Man muss dann sagen,
es gibt, so schnell hier.
Es gibt so, vor dem Aztekenstadion gibt es so eine Metallplatte.
Ja.
Hier fand das größte Spiel der WM-Historie statt.
Ja.
Ist dann dem gewidmet. Ja. Und zur Wahrheit gehört natürlich auch, dass diese extreme Höhe, diese Hitze eigentlich dafür gesorgt hat, dass dieses Spiel so, also es ist nicht so langsam, wie heute immer gesagt wird, aber es ist nach der frühen Führung der Italiener durch Boninsegna eigentlich so ein bisschen vor sich hingeplätschert.
Zumindest die ganze erste Halbzeit.
Genau.
Die kann man sich wirklich kaum angucken, ohne dass es langweilig wird. Das ist ja das Problem, weil die Spiele leben ja unheimlich oft, auch heute die Spiele, von der Spannung. So, und wenn die Spannung nicht da ist, weil du weißt, was passiert ist, ist es schwierig, ein Spiel zu verfolgen. Die erste Halbzeit kann man sich in meinen Augen immer schenken, aber die zweite Halbzeit bis Final, also bis ab,
genau das
ist großartig und habe ich schon unheimlich oft gesehen.
Und da muss ich auch ganz ehrlich sein, das wird dem auch nicht gerecht, wenn man sagt, der Fußball war früher so viel langsamer. Natürlich ist das heute alles schneller geworden, aber andere äußere Bedingungen. Der Rasen höher, die Trikots schwerer, der Ball, also durchtränkte Trikots, der Ball viel schwerer. Das waren ja auch ganz andere Voraussetzungen. Aber für mich ist eigentlich so, weil wir ja auch hier so ein bisschen vom Sportjournalist muss kommen, also wie Ernst Huberti dieses Tor von Schnellinger kommentiert, das ist ja eigentlich Wahnsinn, weil Ernst Huberti ja heute auch zu Recht als so ein bisschen der Gottvater der Sportschau gilt und auch viele junge Kollegen geschult hat. Ich durfte ja auch bei ihm Schulungen noch genießen. Ja. Aber wenn man das mit heute vergleicht, ne, ich bin ja auch einer, der gerne emotional kommentiert, die schießen in der Nachspielzeit den Ausgleich in einem WM-Halbfinale. Da müsstest du mich ja festbinden in dem Ding.
Ja.
Und ich glaube, die Flanke kommt sie von Grabowski, glaube ich, kommt sie rein.
Kommt von Grabowski, ja.
Genau, ne? Und dann, der ist ja völlig alleine, Schnellinger, eigentlich da, ne? Der vom AC Milan, Weltklasse, wird da gekrätscht den Ball rein und dann Schnellinger, ausgerechnet Schnellinger, werden die Italiener sagen. Ne? Also das ist ja an einer Nüchternheit nicht zu überbieten, muss man ehrlich sagen. Also
irgendeiner hat jetzt mal geschrieben, ich weiß nicht mehr von wem der Artikel war oder welche Zeitung es war. Es ist eigentlich wie ein Gedicht, wie er das schon sagt, ne? Grabowski, ne? So, und dann sollten wir so,
Jambus, Trocheus.
Also in einer wirklich Einfachheit und Nüchternheit. Obwohl hier, ich glaube, ganz Deutschland ausgeflippt ist.
Ja.
Also die sind ja, ich meine, klar, und da komme ich jetzt wieder auf das, was ich eben sagte. Zweite Halbzeit war ein einziges Anrennen, Spiel auf ein Tor. Das habe ich ja in der Form, ehrlich gesagt, damals natürlich schon sowieso, aber auch später, lange nicht mehr gesehen, wie die das Tor belagert haben, was die für Torchancen hatten. Overath schießt den Ball an die Latte. Dann geht Albertosi hin und schießt den Grabowski beim Vorabstoß in den Rücken.
Ja.
Der Ball tänzelt auf der Linie entlang. Müller will den Ball noch reindrücken. Albertosi kommt, haut den im letzten Moment noch mit dem Fuß weg. Also da waren Szenen dabei, also wo ich dachte,
ja,
also,
wenn du dann teilweise die Tore siehst,
die auf der Linie geflogen, um den Ball von der Linie zu retten.
Genau, also. Oder das Tor von Müller, wie der dann praktisch, wie einfach ein richtiges, einfach ein Müller-Tor wieder, ne?
Und vor allen Dingen, wenn du, da musst du mal die Zeitlupe reinziehen. Also ich kann wirklich jedem nur raten, sich dieses 2:1 nach dem 1:1 durch Schnellinger, was wir ja gerade schon besprochen haben, gab es ja die Verlängerung, weil es war ja wirklich die allerletzte Spielsekunde, kannst du ja sagen. Die haben ja damals auch fast mega pünktlich abgepfiffen und du wusstest ja auch nicht, ne, wenn er nachspielen lässt, sind das meistens nur 30 Sekunden oder so. Und dann kam der letzte Angriff, Er ist ja nur nach vorne gegangen, weil er sagte, dann ist der Weg zur Kabine kürzer.
Ja, ja, genau. Genau. Der war nämlich echt unfassbar weit.
Ja, der ist ja noch nie irgendwie, der hat ja noch nie ein Tor geschossen in der Nationalmannschaft und überhaupt, ne? Der hat ja wirklich hinten gespielt. Und da hat er übrigens nicht Beckenbauer hinten gespielt, sondern eben Schnellinger, die Position inne. Und ja, dann macht er halt dieses Tor und dann kommt es zur Verlängerung. Jetzt komme ich auf dieses Müller-Tor zu reden. Weil das muss man einfach sich nochmal reinziehen, wie dann die Italiener den Ball eigentlich schon geklärt haben nach einer Ecke von Libuda, glaube ich. Und dann sich dann so zwei Italiener so ein bisschen uneins war und dann springt Müller dazwischen, trifft den Ball eigentlich gar nicht richtig, aber er gibt praktisch die Richtung und Tor und der Ball kullert dann so langsam Richtung Torlinie. Ja. Die Italiener, der Albertosi greift nach. Ne? Ich habe dann den Spruch dann. Ja. Versucht er nachzugreifen, wird von seinem eigenen Verteidiger, ich weiß jetzt nicht,
weggeräumt,
mehr oder weniger behindert, weil der auch versucht, da hinzukommen. Und dann behindern sie sich im Prinzip gegenseitig, sonst hätten sie den Ball nämlich noch von der Linie schlagen können. Und der rollt dann so langsam,
das ist
gemächlich über die Torlinie. Und
dann hast du eigentlich gedacht, dass sich so ein bisschen das ganze Spiel zugunsten der Deutschen dreht, aber auch diese Torfolge ist natürlich dann Wahnsinn. Ne? 95. Müller, 99. Bognic, 104. Riva, 110. Müller und praktisch im Gegenzug.
Ja, Rivera.
Rivera, genau. Ich glaube, Domingini, der oder Boninsegna, der außen durchgeht. Und der Vater eines Schulfreundes von mir, der hat früher immer gesagt, der Willi Schulz, der hat bei so Dingen eigentlich immer den Außenstürmer umgetreten.
Ja.
Und da kam
warum
er
macht das da nicht?
Warum macht das da nicht? Vielleicht war er auch kaputt und kommt nicht mal rein. Und dann muss man natürlich sagen, die Schusstechnik von Rivera, übrigens, der wie gesagt ein schweres Turnier hatte, aber wenn man sich den anguckt, wie der den gegen die Laufrichtung von Sepp Maier dann schießt, und danach ging es dann einfach nicht mehr.
Übrigens, Sepp Maier, ich meine, ich sage jetzt mal so, bin jetzt böse, 4 Schüsse aufs Tor, alle drin, ne?
Ja.
Er hatte, also ich meine, so richtig verhindern kann er eigentlich keinen.
Nee, eigentlich nicht.
Also den ersten von Boninsegna, da war ihm auch ein bisschen die Sicht verdeckt.
Genau, direkt von der 16er Kante irgendwie. Ne?
Und dann war ja auch teilweise Verteidigerfehler dabei. Ja, ja. Ich glaube, Held hat auch einen schweren Fehler.
Ja, 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 wo der Freistoß ihm praktisch so wegspringt, unkontrolliert. Ja, Sturm am eigenen Verteidiger, in Strafraum, das soll auch nicht sein. Ne? Aber klar, man kann da sagen, also Sepp Maier hat, glaube ich, insgesamt ein gutes Turnier gespielt, aber hat einfach da eben auch keinen Unhaltbaren gehalten.
Ja.
Ne? Und wie gesagt, Franz, der die schwere Schulterverletzung hatte, es hätte einen klaren Elfmeter für die Deutschen noch geben müssen. Also Shiri Yamazaki, das muss man ganz klar sagen, das war ein absoluter Skandal, was der gepfiffen hat.
Ja, das war ziemlich auffällig.
Ja, das war wirklich auffällig.
Aber das ist so eine Niederlage, wo man auch sagt, okay, du hast zwar verloren, aber da ist man ja irgendwo auf eine gewisse Art und Weise auch noch stolz gewesen.
Absolut. Es ist der geschätzte Kollege Oliver Wurm, der gibt ja ab und zu immer so Bücher oder Hefte raus zu bestimmten Ereignissen. Ja. Der hat zu diesem 4:3 auch ein Heft rausgegeben, wo welche Leute das gesehen haben, was das bedeutet hat für die Nationen und sowas. Also das ist wahrscheinlich das größte Spiel, was es jemals gegeben hat, auch in der Bedeutung.
Ich habe mal einen italienischen Spielfilm gesehen, ich weiß nicht mehr, wie er hieß, waren bekannte italienische Schauspieler dabei, keine Ahnung. Aber die hatten in einer Rahmenhandlung, ging es immer um dieses Spiel.
Ja.
Da haben die sich tatsächlich dann immer einmal im Jahr getroffen, um sich dieses Spiel nochmal komplett reinzuziehen.
Ja,
ne?
Ja.
So, man hat es ja mittlerweile verfügbar, man kriegt es also teilweise früher VHS, jetzt mittlerweile auch YouTube oder sonst was. Dann kannst du das ja in voller Länge reinziehen. Und jedes Mal, wenn denn dann den Schnellinger den Ausgleich schießt, ne, von wegen, weiß nicht, verpiss dich, dreckiger Deutscher. Ne? Alle vier dann zusammen dann so. Ne? Und dann fällt natürlich irgendwann das 4:3 und flippen die völlig aus. Ne? Also da ist ja auch ein Kult drum entstanden.
Definitiv.
Um dieses Spiel. Ne? Es wird natürlich auch heute, wenn man, wenn so jüngere Leute das schauen, sagen, was ist denn daran so besonders gewesen? Ne? So, weil das ist ja, wie du eben sagtest, es wird heute oft verpönt als nicht schnell, nicht lang, also eher sehr langsam und ist kaum was passiert. Wobei das bezieht sich hauptsächlich auf die erste Hälfte. Und da wird also schon auch so ein bisschen Kritik dran geübt, da gibt es heute viel bessere. Natürlich hat der Fußball sich weiterentwickelt, ist ja wohl klar. Mhm. Also dass jetzt heute die Technik vielleicht noch ein bisschen deutlich höher stehend ist, das würde ich auch bestätigen. Aber du musst es ja immer aus der Zeit sehen. Und in der Zeit war es einfach wirklich das beste Spiel, was auf dem Planeten wahrscheinlich
gespielt wurde. Und wie gesagt, das ab der zweiten Halbzeit auch vom Tempo, von der Intensität großartig einfach.
Die Italiener haben aber im Prinzip auch einen Preis dafür bezahlt, ja, weil ich glaube, jeder, der da gewonnen hatte, war eigentlich im Finale chancenlos gegen die Brasilianer, die damals ja wirklich noch eine absolute Top-Mannschaft hatten. Also ich weiß nicht, gibt es noch was zu dem 4:3 zu sagen, weil das Spiel so für sich steht? Ich glaube, wir haben jetzt fast alles durch. Ja. Die deutsche Mannschaft hatte dann natürlich dann das Spiel um Platz 3, was ja alle wirklich unheimlich gerne immer spielen. Also ist ja nicht gerade das beliebteste.
Ja, wobei Spiel, er hat ja eigentlich außer Franz Beckenbauer und Sepp Maier, der angeblich seine Fußballschuhe im Hotel vergessen hatte,
ja,
hat er die beste Mannschaft ja aufgestellt. Und ja, Horst Wolter kam dann zu seinem Turnierdebüt. Und ja, ansonsten war die Mannschaft aber eigentlich mit allen da. Und Wolfgang Overath hat sie auch entschieden.
Der hat das Tor gemacht.
Der übrigens auch mir mal erzählt hat, er wollte unbedingt zumindest praktisch Bronze dann gewinnen. War auch der beste Spieler. Und deshalb ist das Ganze mit 1:0 für die deutsche Nationalmannschaft ausgegangen.
Gegen Uruguay, was ja, wie wir eben schon gesagt haben, keine leichte Aufgabe
ganz
war.
Genau.
Aber sie haben es geschafft. Das Spiel selber war wohl eher so mittelprächtig. Aber ich meine, überhaupt ein paar Tage nach diesem 4:3 überhaupt auf dem Platz zu stehen und gegen einen Gegner zu bestehen, das ist dann schon nicht einfach. Und das haben sie ja wirklich dann toll hinbekommen, während die Italiener dann richtig Rames bekommen.
Genau. Im Endspiel übrigens unter Leitung von Rudi Klöckner, dem Schiedsrichter aus der DDR. Ja, genau. Endspiel-Schiedsrichter. Ja, es gab zwar zwischenzeitlich den Ausgleichstreffer, aber spätestens in der zweiten Halbzeit sind sie komplett in sich zusammengefallen. Und es gibt ja dieses berühmte 4:1 von Carlos Alberto, wo die ganze brasilianische Mannschaft am Ball ist, ohne dass ein Italiener in die Nähe des Balles kommt und er diesen
überragendes Tor,
genau, von rechts, der überragende Außenverteidiger, das Ding dann praktisch krönt. Das zeigt so ein bisschen auch die Überlegenheit. Die Brasilianer waren schon der sicherlich würdige Weltmeister, aber wie du sagst, es war klar, wer das Halbfinale zwischen Deutschland und Italien, also in dem Fall muss man ja sagen, fast sportlich überlebt hat, der war halt einfach chancenlos im Finale.
Ja, es ist interessant, welche Entwicklung der Fußball dann genommen hat. Wenn wir jetzt von 62, 66, 70, die wir jetzt schon besprochen haben, sehen, also der Fußball war da wirklich auf dem Weg ganz nach oben, also auch als Sportart an sich. Das war ja nicht immer so, dass im Fernsehen fast nur Fußball übertragen wurde, aber es wurde jetzt immer mehr. Diese Weltmeisterschaften haben schon dazu beigetragen. Ich glaube, diese 70er-WM, die ist spielerisch vielleicht sogar noch stärker gewesen als die 74er. Die hat auf jeden Fall dazu beigetragen, dass Deutschland sich immer weiter als Fußballnation entwickeln konnte. Und das war ein wichtiger Schritt hin auch zum nächsten Turnier. 72 kam ja dann schon die geniale Europameisterschaft,
genau,
die ja sogar als Höhepunkt bezeichnet wird, zumindest spielerisch.
Spielerisch, genau.
Möchte ich ganz kurz nur einhaken, dass Beckenbauer und Schön selber das immer so ein bisschen relativiert haben. Also die haben beide eigentlich unisono gesagt, dass sie 74 zwar vielleicht nicht mehr ganz so überragend gespielt haben, aber 72 hätten sie auch deutlich schwächere Gegner gehabt, ne? Zum Beispiel bei der Europameisterschaft. Es wird immer nur dieses England-Spiel genommen, das war aber das Viertelfinale.
Ne? Genau, und das ja damals sogar noch im Hin- und Rückspielmodus ausgetragen wurde. Und das Endturnier war dann immer mit 4 Mannschaften.
Ja, ich finde das so interessant, wenn die Protagonisten selber sagen, dass diese Entwicklung zwar sich weiter fortgesetzt hat, aber dass 74 jetzt nicht unbedingt der Endpunkt war. Man hätte da im Prinzip noch mehr seinen Status ausbauen können, weswegen es da nicht zu kam, werden wir natürlich auch beim nächsten Mal alles besprechen. Denn das nächste Thema wird ja unsere Heim-WM sein. Ne?
Ganz genau.
Die Heim-WM, die, glaube ich, der geschätzte Kollege Waldemar Hartmann irgendwie verpasst hat. Ne? Aber
ach so, du meinst damals bei der Quizfrage?
Ja, genau.
Naja,
genau.
Gut, aber auf Waldi lasse ich nichts kommen. Der ist einfach bei solchen Geschichten.
Und er ist ja auch humorvoll.
Der würde übrigens auch hier gut hinpassen.
Der würde ja super hinpassen. Ja. Und ich glaube, dann wird das hier. Da müsste ich allerdings noch ein bisschen Weißbier besorgen.
Ne? Das könnte sein, ja.
Ich glaube, was anderes ist an der Theke, glaube ich, für ihn nicht angesagt.
Ne? Nee.
Ja, wollen wir noch irgendwas loswerden zur WM 1970?
Ne. Ich bin fein.
Ich bin auch durch.
Ich glaube, wir haben es genug
gewürdigt. Das sagt man ja heute. Ja, genau. Dann würde ich sagen, bin ich mit dir fein, machen hier an der Stelle Schluss. Naja, eine Sache noch. Ich muss natürlich darauf hinweisen, dass ihr weiter abonnieren könnt, dass ihr weiter teilen könnt, dass ihr weiter uns weiterempfehlen könnt oder uns auf die Füße tretet, wenn wir hier mal wieder einen Fehler gemacht haben, einen gravierenden Fehler. Ich rede jetzt nicht von kleineren Versprechern. Aber wenn ihr uns bei irgendwas erwischt habt, was faktenmäßig einfach nicht stimmt, dann schreibt uns, dann habt ihr die Möglichkeit, wieder ein Buch zu gewinnen über die Thekenphilosophen. Denn wir beide haben ja schon gemeinsam ein Buch zusammen verbrochen. Auch an dieser Theke hier, wo wir gerade stehen, hat riesen Spaß gemacht. Wer weiß, vielleicht findet das bald ja auch eine Fortsetzung. Thomas, ich bin durch.
Habe die Ehre.
Habe die Ehre. Also in diesem Sinne, macht's gut. Tschö.
Das war Thekenphilosophen, der Talk. Der große WM-Rückblick mit Ralf Friedrichs und Thomas Wagner. Demnächst wieder auf allen Kanälen.